komm zu dir, du siehst mich an. Dein Blick durchbricht die Alltagswand. Bei dir zu sein tut immer wieder gut. In deiner Nähe komm ich an. Ein Ort, an dem ich echt sein kann. Bei dir bin ich so, wie ich bin, genug. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf, oh, 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 oh. Will mich nicht um mich selber drehen, mit neuen Perspektiven sehen, will spüren, dass du mich unendlich liebst. Ich such den Blick in dein Gesicht, in deinem Licht erkenne ich die Spuren, die du durch mein Leben ziehst. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf dich. Oh, 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 oh. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf dich.
Guten Morgen. Herzlich willkommen zu dem dritten Sonntag der Passionszeit. Er heißt auch Okuli. Und ihr seid ja schon durch unser Lied aufgefordert worden, was ihr heute tun sollt, nämlich Augen auf. Das Sehen ist ja ein Geschenk für uns, eine Selbstverständlichkeit, das wir täglich nutzen und vielleicht uns gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Ich habe mich gefragt, gehe ich wirklich sehend durch den Tag? Oder ist es nicht eher so, dass ich mich abmühe und oftmals sage, Augen zu und durch? Dieser Sonntag möchte uns eine neue Blickrichtung schenken, nämlich die Augen aufzumachen und nicht irgendwo hinzusehen, sondern auf den ewigen Gott. Luther schreibt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wir wollen uns heute ermutigen lassen, unseren Gott als Vater, Jesus Christus als den Sohn des Höchsten und den Heiligen Geist neu anzuschauen, zu erkennen und uns aufrichten zu lassen. Denn er möchte unseren Blick weiten und uns eine neue Sichtweise schenken. möchte mit uns beten. Herr, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Innerstes, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Herr, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Herr, gib mir ein großzügiges Herz, das sich deinem Herz überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und verändern lassen. Herr, ich möchte dich bitten für die Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Du weißt um Nadine Pohl, Carina Herget und Hans-Martin Gerhardt. Und ich möchte sie bitten, dass sie im neuen Jahr bekleidet werden durch deine Güte und Kraft und Gnade. Dass du ihnen immer wieder neu den Blick auf dich schenkst. Sei du aber auch bei allen, die heute Morgen nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Hilf du ihnen, begegne du ihnen. Herr, diese Zeit braucht Menschen, die aus deiner Güte leben. Und diese Zeit braucht Menschen, die die Gerechtigkeit lieben. Und wir brauchen Menschen, die die Wahrheit bezeugen. Mache uns zu solchen Menschen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Erlöser. Ihm wollen wir vertrauen, heute und alle Tage. Amen. Die Nadine Pohl hatte ja diese Woche Geburtstag und sie konnten den Geburtstermin des dritten Kindes so legen, dass die zwei zusammen Geburtstag haben. Ein kleines Mädchen ist geboren. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wie es heißt. Mir wurde es auch nur zugetragen. Wir, denke ich mal, im Gebetskreis werden auch diese Familie weiter begleiten, dass sie einfach gestärkt jetzt mit drei Kindern unterwegs sein können. Bekanntmachungen sind folgende. Wir haben diese Woche Gebetsstunde am Dienstagmorgen. Und nächsten Sonntag wieder zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Die Kollekte sammeln wir wie immer am Ausgang ein. Ich danke euch für die Gaben, die trotz der Corona-Zeiten auch gegeben wurden und für alles, was ihr zusätzlich gegeben habt, aufgrund des Briefes, den wir euch geschrieben haben. Habt herzlichen Dank dafür. Und nun wollen wir unseren Blick erheben, wie wir es eben gesungen haben, und froh den Blick auf unseren Gott und Schöpfer wenden.
Aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Ewig euer Herz verdübt, ist wohl des Opfers wert. So steigt ihr frei mit ihm hinan, zu lichtem Himmelssöhn. Er uns vorauf, er bricht uns Bahn, wer will ihn widerstehen? Drum auf vertraut den Blick gewandt und vorwärts fest im Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit.
Eines Tages stieg Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf: Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie ruderten los. Unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und die Wellen schlugen ins Boot. In höchster Not rüttelten die Jünger Jesu wach. Herr, schrien sie, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo ist denn euer Glaube? Wollte Jesus von ihnen wissen. Entsetzt und erstaunt fragten sich die Jünger untereinander: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt.
Hat einer von euch schon mal die Kontrolle verloren? Also so richtig. Ich weiß mal, vor etlichen Jahren im Winter, war auch so ein schöner Winter, wie wir dieses Jahr hatten, bin ich aus so einer Seitenstraße in die Hauptstraße und irgendwie doch ein bisschen mehr Tempo drauf gehabt, als man sollte. Und dann fängt das Auto an, sich zu drehen, so eine komplette Spirale auf der schneebedeckten Hauptstraße und wusch in den Schneehaufen rein. Ja, ein Schrei neben mir, meine Frau saß blöderweise daneben. Ja, dann sonst, ich hätte nicht geschrien. Und nichts passiert, ein paar Kratzer im Auto, kein Ding. Zum Glück kein Auto weit und breit, also keine Panik, kein Schaden. Gott sei Dank. Und es ist einfach so, solche Dinge passieren. Das ist einfach so. Und manchmal passieren solche Dinge und man hat selber gar keinen Einfluss drauf. Als jemand, der jahrelang so ganz viel mit Erlebnispädagogik gemacht hat, habe ich viele Menschen trainiert. Junge und auch Erwachsene. Und ganz bewusst Menschen immer wieder in Situationen gebracht, wo genau das unter kontrollierten Bedingungen, also unter beobachteten Bedingungen passiert, dass man die Kontrolle aus der Hand gibt. Vertrauen zu anderen entwickelt. Ja, also wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würde ich so Jungs wie den Christoph bitten und die Maya hoch und dann 6 Erwachsene hier hoch. Die Maya stellen wir hier drauf mit dem Rücken und jetzt lass dich fallen, die anderen fangen dich auf. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, vor allem im Internet. Insgesamt kann man gerade schlecht machen. Oder? Ich habe mehrere Jahre das Vorrecht gehabt, an der Polizeihochschule ein Seminar für Teamtraining zu machen. Dann bin ich mit denen hergegangen, 8 Meter Höhe, über den Balkon raussteigen, an Seil, und aber nicht selber abseilen, sondern unten steht einer und hält das Seil und der lässt dich runter. Und du hast nur 8 Meter Luft unterm Hintern. Und es ist spannend, total spannend, Menschen dabei zu beobachten und hinterher auch natürlich auch mit ihnen zu reden, was da in ihnen vorgeht, was da passiert, wenn ich mich so voll in die Hand eines anderen geben muss. Und die Frage ist manchmal, stellt sich, ich kann ich das auch? Es gibt immer wieder natürlich, gab immer wieder Leute, die gesagt haben, nee, kann ich alles mit mir machen, aber das nicht. Und es ist auch nur total verständlich. Und wie gesagt, das war ja dann unter Beobachtung, das war alles geplant, das war sicher. Und es, dann gibt es aber so viele Situationen im Leben, wo wir wirklich die Kontrolle verlieren, ja, wo wir nichts mehr haben. Krankheit zum Beispiel. Ja, schon bei einer ordentlichen Grippe oder Erkältung, wo man mal mit knapp 40 Grad Fieber im Bett liegt, verliert man ja schon einiges an Kontrolle. Ich weiß noch, also zumindest als Kind, da hatte ich dann immer richtige Fieberträume. Und als Erwachsener, da bist du dann so fertig und geplättet, da geht gar nichts mehr. Und wir hatten ja jetzt auch Leute, wer mitbekommen hat von Leuten, die es mit Corona da zerlegt hat, da geht nichts mehr, tagelang. Und dann reden wir aber noch von einer relativ normalen Krankheit oder von einer Erkältung, da haut es uns halt mal eine Woche weg. Und jetzt gibt es eben ja deutlich Schlimmeres. Und ich glaube, es hat nicht umsonst, ist diese Aussage, wir begeben uns in die Hände der Ärzte. Das hat schon seinen Hintergrund, wenn man ins Krankenhaus geht, zu einer Operation oder so, man muss sich denen anvertrauen, weil man selber überhaupt keine Handhabe mehr hat. Krieg ist, glaube ich, die schlimmste Form von Kontrollverlust. Da hat keiner mehr Einfluss, weder Zivilist noch Soldat, was wirklich passiert. Und es ist ja schon, was löst es in uns aus, wenn wir selber nichts mehr tun können? Und ich glaube, eine der normalsten Reaktionen ist Angst. Dass wir Angst bekommen. Weil Hilflosigkeit, ja, weil wir sind es ja so gewohnt, dass wir unsere Dinge selbst regeln und selbst managen und machen. Und jetzt bin ich plötzlich hilflos und das macht uns Angst. Und deswegen ist so diese Übungen, die ich vorher beschrieben habe, deswegen sind es so schwere Übungen. Ja, weil ich bin selber hilflos und voll darauf angewiesen, dass andere das für mich regeln. Und je nachdem, wie meine Persönlichkeit, wie ich gestrickt bin, fällt es mir mehr oder weniger schwer, mich da, ja, wie sagt man, gehen zu lassen, mich da fallen zu lassen, mich in die Hand des anderen zu geben. Weil ich habe doch lieber die Übersicht und die Kontrolle. Und genauso, glaube ich, ging es den Jüngern im Boot. Die haben völlig die Kontrolle verloren. Die Tabea hat uns ja gerade den Text vorgelesen. Denken wir uns da mal rein. Ein ganz normaler Tag. Vielleicht, Uhrzeit wissen wir nicht, vielleicht hat Jesus schon die erste Predigt gehalten oder es waren schon ein paar da, die um Heilung gebeten haben oder die haben nur miteinander gefrühstückt. Auf jeden Fall, Jesus sagt, hey Freunde, lass uns mal über den See fahren. Und der See Genezareth ist doch dann an der breiten Stelle 13 Kilometer breit. Da paddelst du nicht mal kurz in einer Viertelstunde rüber, wie über einen Teich. Aber der Himmel ist klar, kein Sturm in Sicht. Weil die Jünger, das waren erfahrene Männer, also zumindest vier, wissen wir, waren Fischer. Die sind am See groß geworden, die kannten den See. Und wenn da ein Sturm in Sicht gewesen wäre, also entsprechende Winde da gewesen und so weiter, das hätten die gewusst. Ja, so wie hier die Leute, die hier im Werratal aufgewachsen sind, im Lauf der Zeit, weißt du, wenn die Wolken so und so kommen, dann wird's wahrscheinlich so, wird sich das Wetter so entwickeln und andere Dinge. Es hat ja gar nichts mit Besserwisserei zu tun oder sonst irgendwas, sondern es ist eigentlich normal, weil es ist Erfahrung und die sammelt man. Und dann geht man eigentlich her und das hätten die Jünger garantiert gemacht und hätte Jesus gewarnt, hat gesagt, hey Jesus, können wir das machen? Da zieht Sturm aus, das schaffen wir nicht. Sondern es war klar, es war nicht abzusehen. Und es ist auch heute ja so, wenn wir unterwegs sind, mit einer Gruppe zum Beispiel, die Verantwortung für andere. Ich weiß noch, vor vielen Jahren war ich mal im Gebirge mit einer Erwachsenengruppe, also so wie unser Berg und Bibel. Und wir waren spät dran und ich habe da schon gesehen, Leute, das wird nichts. und war auch gesundheitlich nicht gut aufgestellt, bin wieder abgestiegen nach 2 Stunden. Und die anderen wollen unbedingt noch zum Gipfel. Und dann war ich unter und konnte plötzlich was sehen, was die anderen nicht gesehen haben, nämlich dass oben die Wolken drüber kommen. Da habe ich angerufen, habe gesagt, Leute, da kommt ein Unwetter. Und dann sind sie abgestiegen, haben es noch geschafft, alles wunderbar. Und so warnst du andere, wenn du was siehst und wahrnimmst, dass sie in Sicherheit kommen, dass ihnen nichts passiert. Ja, und die erfahrenen Fischer, die hätten gewarnt, wenn was in Sicht gewesen wäre. Aber es gibt eben immer wieder solche Situationen, in die wir reingeraten, wo sowas unverhofft kommt. Weil du kannst es nie so ganz ausschließen. Ja? Selbst wenn du für solche Dinge, also wenn solche großen Expeditionen gemacht werden auf irgendwelche ganz schwierigen Berge, da wird ja Monate, teilweise Jahre trainiert. Ja? Wenn du einen Partner besteigen willst, da ist ein Jahr Training vorher nichts. Selbst für einen Geübten, das ist völlig normal. Und trotzdem, und da übst du alle möglichen Situationen, die auftreten könnten. Und trotzdem kann noch so viel sein, was unverhofft kommt. Ja, und wie gesagt, jetzt bist du mitten auf so einem See, 13 Kilometer breit. Und wenn du da in der Mitte bist, dann hilft es dir gar nichts mehr, wenn du siehst, jetzt kommt ein Unwetter. Also normales Paddeltempo mit einem Kanu, was deutlich schneller ist wahrscheinlich als denn ihre Fischerboote, gut, die hatten vielleicht ein Segel drauf, auf der Werra ist Wandertempo. Also du musst dich anstrengen, um 6 Kilometer in der Stunde zu schaffen. Und da ist eine Strömung, die dich schiebt. Ja, und wer schon mal längere Zeit auf dem See gepaddelt wird, weiß, das kann ganz schön anstrengend sein. Und dann kommen noch Wellen, drücken gegen dich, dann wird es echt lustig. Gab es noch mal eine nette Situation bei Bekannten von uns, die sind auch mit so einem Ruderboot auf so einen See raus, auf einen kleinen See auf jeden Fall, kamen große Wellen und sie haben es einfach nicht geschafft, Richtung Ufer zu rudern. Und dann haben die Eltern gesagt, Kinder, jetzt müsst ihr beten. Und es waren halt kleine Kinder, nichts anderes eingefallen, wie jedes Tierlein hat sein Essen. Aber das konnten die Eltern eigentlich dann lange erzählen. Aber man kommt in solche Situationen, ich habe selbst schon erlebt im Gebirge, saß ich mit so ein paar Mädels wie mit der Maya und dem Christoph, saß ich Vesperpause machen. Plötzlich sagt eins von den Mädels, guck mal Markus, da unten kommen Wolken. Dann habe ich gesagt, das ist schlecht, da sitzen wir in einer halben Stunde drin. Dann sind wir abgestiegen, nach einer Dreiviertelstunde kam das Gewitter und ich weiß noch, wie heute, wir sind in die Hütte rein und gefühlte Wahrheit ist ja immer anders als Realität, aber gefühlt in dem Moment, wo mir zumacht, geht es draußen los. Waren vielleicht noch 2 Minuten dazwischen. Aber so passiert es. Und hier geraten die Jünger in Seenot, und zwar in echte Seenot, und sie verlieren die Kontrolle. Und sie merken, ihre Fähigkeiten, die reichen nicht, um dieser Lage Herr zu werden. Und dann wecken sie Jesus. Jesus steht auf, der Sturm wird still. Und ich frage mich bei dieser, ich liebe diese Geschichte, und ich frage mich trotzdem immer wieder, es war ein kleines Fischerboot, da gab es keine Kajüte, da konntest du nicht gemütlich irgendwo schlafen. Der Jesus, der hat in irgendeiner Ecke gelegen, der war total durchnässt, ja, Haare hängen strähnig runter, halb verschlafen steht er auf, hebt die Hand, sagt zum Sturm, sei still. Das sind so Situationen, die ich vor Augen habe. Es hat was Komisches, wenn man sich so ausmalt, aber wenn du in der Situation bist, dann ist eigentlich alles ganz anders. Das Spannende ist, wenn du sowas mal miterlebt hast, dann ist es eine coole Story, um es deinen Enkeln zu erzählen, abends am Bett. Ja, da muss der Opa oder die Oma dann immer wieder abends genau diese Geschichte erzählen, weil die ist so spannend. Meine Mama hat immer erzählt, meine erste Kinderbibel war von, ihr kennt Case de Court, diese Bilder, viel Bild und wenig Text. Und da gab es eine, der barmherzige Samariter. Nur das als eine Heft. Und das hat mich als 2- oder 2,5-Jähriger so beeindruckt, dass es eine Zeit gab, da konnten wir ohne dieses Buch nicht aus dem Haus. Ja, das wurde in den Arm geklemmt und dann musste das mit, weil ich so Mitleid hatte mit dem Samariter. Okay. Und so fesseln uns solche Geschichten und ich finde es toll, dass wir in der Bibel so faszinierende, greifbare Geschichten haben, die uns fesseln, an denen man sich, ja, und die uns immer wieder in neuer Form bewegen. Jetzt haben aber natürlich die Evangelisten die Geschichten nicht aufgeschrieben, dass wir was Tolles zu erzählen haben. Also schon, dass wir was Tolles zu erzählen haben, aber nicht, um eine coole Geschichte zu haben oder dass wir ein tolles Kindergottesdienstprogramm zu haben. Sondern hier geht es um reale Erfahrung. Und die Jünger erleben hier viel mehr als nur diese Geschichte, sondern früher oder später haben sie das auch als Lektion begriffen. Weil, wie gesagt, sie verlieren die Kontrolle, haben keine Chance, das irgendwie selber in den Griff zu bekommen, sondern es wartet eigentlich das feuchte Grab. Und dann tun sie das Einzige, was ihnen einfällt, sie wenden sich an die einzige Person im Boot, von der sie erwarten, dass sie ihnen helfen kann. Sie wenden sich an Jesus. Und nun übernimmt er die Kontrolle und sie sind gerettet. Wir leben ja gerade insgesamt, brauche ich euch nicht erzählen, in einer spannenden Zeit, wo die Welt teilweise zumindest die Kontrolle verloren hat. Ja? Ein kleines Ding, völlig unsichtbar, ich habe mal nachgeguckt, so ein Virus hat 160 Nanometer. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Das sieht kein Auge. Da brauchst du ein gutes Mikroskop, um es zu sehen. Es gibt keine Nadel bei euch daheim, die so fein ist, um so ein kleines Loch in Papier zu stechen. Und wenn ihr es schaffen würdet, dann würdet ihr das Loch nie wieder finden. Ja? Und so ein kleines Ding lässt die Welt außer Kontrolle geraten. Ja? Und macht Angst, verbreitet Angst. Und das zu Recht. Weil was macht uns natürlich am meisten Angst? Ich habe ja vorhin gesprochen, Hilflosigkeit bewirkt Angst. Und die größte Angst, die wir nach wie vor, die uns umtreibt, ist die vor Tod und Sterben. Weil wir das am allerwenigsten kontrollieren können. Leben und auch den Tod entzieht sich völlig unserem Einfluss, unserer Macht. Ja, die Menschheit hat Krankheiten besiegt, wirklich besiegt. Das ist quasi, zumindest jetzt in Europa, vieles durch Impfung und andere Maßnahmen, Dinge wie Diphtherie oder sowas, oder früher die Pest oder so, das gibt es bei uns nicht mehr. Aber es hat eben auch einen anderen Effekt. Weil, also es ist natürlich auch immer gefühlte Wahrheit und Wahrnehmung, aber ich denke immer, je mehr wir das Leben verlängern und je älter wir im Schnitt werden, umso mehr wird die Angst größer vor dem Tod. Dass wir es immer weiter wegschieben. In früherer Zeit, ich kenne es ja nur aus Erzählungen, ja, ich bin ja selber noch nicht so wahnsinnig alt, halbes Jahrhundert kann ich anbieten, war Tod ein viel natürlicher Teil des Lebens. Ja. Es war viel normaler, dass mal ein Kind gestorben ist. Es war viel normaler, dass einer in der Familie stirbt und dass er in der Familie stirbt, nicht irgendwo. Und der Tod war Teil. Natürlich hat man getrauert, mit Sicherheit. Aber Tod war viel mehr Bestandteil des Alltags. Gell? Ich kenne wirklich Geschichten, weil durch die lange Jugendarbeitszeit, wo Eltern ihre jugendlichen Kinder nicht erlaubt haben, zur Beerdigung von der Oma zu gehen. Weil das Kind nicht mit dem Thema Tod in Berührung kommen soll. Mein Bub, mein Joshua damals im Kindergarten, wir haben über Tod gesprochen daheim. Der hat mal irgendwie mit dem Tod und dann auch noch über Kreuzigung und Jesus mit einem anderen Kameraden gesprochen. Der durfte den nicht mehr besuchen, weil sie über den Tod gesprochen haben. Wir haben das entspannter gesehen. Aber wie gesagt, früher war das irgendwie, denke ich an, es ist eine Angst, wir schieben das so weit weg und deswegen kommt dann Tod plötzlich immer überraschend. Okay? Aber Tod ist Teil des Lebens. Wenn ich in die Geschichte reingucke, das habe ich mich gerade ein bisschen vergaloppiert, wenn ich in die Geschichte reingucke, dann gibt es für mich zwei ganz entscheidende Punkte. Das eine ist, die Jünger erkennen, hier kann ich nichts mehr ausrichten. Hier bin ich mit meinem Latein, mit meiner Macht, mit meinen Möglichkeiten am Ende. Und das Zweite ist, sie wenden sich an die einzige Person, von der sie Hilfe erwarten können. Ich bin dann drauf gestoßen, so beim Überlegen, sag, Menschenskinder, so eine Geschichte gab es schon mal. Ein paar Jahrhunderte vorher, da gerät auch so ein Schiff in Seenot und da heißt es, alle beteten irgendwie zu ihren Göttern. Und der Jona, der schläft unten in der Kajüte, so ist es wirklich beschrieben. Da kam der Kapitän und sagte, hey, was ist mit dir los, du Schläfer, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen unter. Ja, so ein diffuses, ja, irgendeiner wird doch schon irgendwie helfen können. Und wenn man die Geschichten dann so nebeneinander legt, und es lohnt sich wirklich, das mal nebeneinander zu lesen, alle beten irgendwie in der Hoffnung, dass sich was tut. Und hier ist ganz klar, es gibt nur einen, an den wir uns wenden können, von dem wir Hilfe erwarten können. Weil, und die Ahnung in den Jüngern ist da, die haben ja so viel schon mit Jesus erlebt, Gott ist hier mit im Boot. Ja? Ich brauche jetzt nicht irgendwie Gott suchen, sondern hier, er ist hier mit im Boot. Weil er Mensch wurde, ist er auch bei uns mit im Boot und nicht mehr fern. Ja? Und erreichbar und greifbar für uns. Auch wenn er nicht sichtbar ist. Aber es ist etwas anderes. Und als diese Jünger erkennen, ich kann nicht mehr, dann machen sie das einzig, was sie tun können. Sie wenden sich an Jesus. Ja. Und es ist diese Erkenntnis, die uns auch zu Gott bringt. Ja? Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich kann selber nichts mehr tun. Und dann kann er die Kontrolle übernehmen über unser Leben. Und als sie später verstanden haben, diese Jünger, um was es bei Jesus ging, dann wurde das, was sie hier so als Momentaufnahme erleben, zum dauerhaften Lebensentwurf, dass Jesus die Kontrolle über ihr Leben hat. Und wenn man dann später Apostelgeschichte und so weiter das liest, da passierte dann ganz viel. Ich finde diese Sturmstillung, wie gesagt, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, aber sie zeigt ein Prinzip. Sie zeigt das Prinzip einer Bekehrung oder besser mag ich eigentlich den Ausdruck Lebensübergabe. Wenn ich mich und mein Leben Jesus anvertraue, dann übergebe ich die Kontrolle über mein Leben ihm. Zumindest soll es so sein. Letzte Woche hatten wir den Text hier von der Predigt Jesu, wo er dann am Schluss sagt, hey Freunde, was nennt ihr mich Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Und dass Jesus Herr über mein Leben wird, ist und bleibt, das ist eben nicht nur eine Momentaufnahme von einer Bekehrung oder Lebensübergabe, sondern das ist eine lebenslange Übung. Christ werden und Jesus nachfolgen bedeutet, dass ich die Kontrolle über mein Leben aus der Hand gebe. Paulus drückt es mal so aus, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht bei Christsein nicht darum, dass ich, nicht nur darum, das nur ist wichtig, nicht nur darum, dass ich gerettet werde. So nach dem Motto, ich bin auf dem frommen Ego-Trip, Hauptsache ich bin gerettet, der Rest ist ja wurscht. Es geht um mehr. Es geht nämlich darum, dass jeder, der glaubt und mit Jesus lebt, lebendiges Werkzeug ist für unseren Herrn und Heiland, dass wir Zeugen sind von den Taten Gottes in dieser Welt. Und wenn wir unser Leben Jesus geben, findet in unserem Leben, wie gesagt, zumindest soll es so sein, ein Herrschaftswechsel statt. Und das ist die Herausforderung. Das ist nämlich mutig, das ist ein Wagnis. Wenn ich bewusst tue, ich gebe bewusst die Kontrolle über mein Leben aus der Hand. Und es ist spannend, wenn man an den Punkt kommt, mit Menschen über diesen Punkt zu reden. Ich hatte mal einen erwachsenen Mann, in meinem Alter durfte er gewesen sein, er hat gesagt, Menschenskind, ich verstehe das alles. Das leuchtet mir auch ein, das mit Errettung und Jesus und so weiter. Sagt, wenn ich aber jetzt Christ werde, dann muss ich mein Leben ändern. Und das will ich nicht. Das ist eine klare Aussage, eine Entscheidung. Weil mein Leben ändern, die Kontrolle aus der Hand gebe, das erfordert Mut. Den Schritt. Einmal erinnere ich mich, das war ein junger Mann, das war bei einer Freizeit, kam er auch ins Gespräch und hat gesagt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und da haben wir gesprochen, was kostet es? Was ist der Preis? Ja, also was bedeutet es wirklich, mein Leben Jesus zu übergeben? Habe ich es ihm nochmal erklärt, ja, Herrschaftswechsel, ja, vertraust dich Gott an. Und dann habe ich ihn weggeschickt, habe gesagt, und jetzt überlegst du dir. Kommst die Tage, wir sind noch ein paar Tage zusammen, kommst die Tage. Ein, zwei Tage später, ich weiß nicht mehr, kam er wieder, gesagt, ich möchte es. Und dann haben wir das getan zusammen. Ich habe gesagt, ja, jetzt hast du es nochmal bewusst gemacht, jetzt gehst du diesen Weg mit Jesus. Ich habe ihn leider aus den Augen verloren, würde mich interessieren, was aus ihm geworden ist. Auch schon über 10 Jahre her. Aber wenn das passiert, dass jemand so sein Leben Jesus gibt und sagt, jawohl, ich möchte dir ganz nachfolgen, mich dir ganz anvertrauen, dann gibt es Party im Himmel. Ja, mit Mastkalb und allem drum und dran. Und das zeigt mir diese Geschichte. Die Jünger geben die Kontrolle ihres Lebens in Jesu Hände. Wir können das theoretisch ohne jeden Druck tun. Ja, uns kann man das erklären, man kann es Leuten erklären. Praktisch ist aber doch ganz oft so, dass Menschen erst zu Jesus finden, wenn ein Druck da ist. Wenn sie wirklich erkennen, ich kann nichts mehr ausrichten, ich verliere Kontrolle. Gerade Krankheiten sind oft solche Wendepunkte. Oder irgendwelche anderen gefahrvollen Situationen. Und erst, ja, und es ist eigentlich, wenn man sich's überlegt, traurig, dass oft erst die Wellen des Lebens über einem zusammenschlagen müssen. Es muss eigentlich erst die Katastrophe ausbrechen bei vielen Leuten, bevor ich mich an Jesus wende. Und dann ist ja immer noch die Frage, brauche ich Gott als Kurzzeithilfe, mehr so wie beim Jona, ha, ich ersauf, bete mir irgendwie zu Gott, dass die Wellen aufhören und ist gut. Oder ist es also diese Notnagel-Gott-Geschichte, oder ist es, dass ich wirklich sage, nee, das ist Lebensstil, das ist Lebensprinzip. Mich anvertrauen diesem Gott, diesem Jesus, mich führen und leiten lassen. Ja, und führen und leiten lassen, und das muss man ehrlich sagen, und das meine ich mit Kosten überschlagen. Das heißt, eventuell geht es dann nach Ninive. Das ist ja das, was der Jona versucht hat zu vermeiden. Ja, eventuell schickt mich Gott, ja, wen friert es ganz stark, wer ist so eine Frostbeule, eventuell schickt Gott dich nach Alaska. Ja, das gehört dazu, das ist das Risiko. Das Spannende aber bei Nachfolge ist, dass es im Lauf der Jahre viele Geschichten gibt, die man erzählen kann, weil man sie selbst gesehen und erlebt hat. Und jetzt bin ich wieder bei den Engeln. Ja? Ich rede gerade schon gern von Engeln, ich habe ja schon zwei. Gell? Weil dann erzählt man plötzlich, also so stelle ich mir das vor, wenn meine Marie und mein Silas, wenn die noch ein bisschen größer sind, dann erzähle ich nicht nur die tollen Geschichten aus der Bibel, also die Geschichten aus vergangener Zeit, die total klasse sind, sondern ich kann da dazu eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe und kann so diese Geschichte von Jesus und seinen Jüngern in unser Leben holen, in unsere Lebenswirklichkeit reinholen. Und dann sind die Geschichten der Bibel plötzlich auch Geschichten mit Wirkung in mein Leben, in meine Zeit, in unsere Zeit hinein. Weil ich es mit Lebensrealitäten, die ich erlebe, verknüpfen kann. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, schenk du uns Erkenntnis und das Verlangen, dass du wirklich Herr in unserem Leben wirst oder bist. Erkenntnis und Verlangen, dass wir dich brauchen, um zu leben. Dass wir dich brauchen, um Mensch zu sein. Mensch wie du uns von der Schöpfung her gedacht hast. Mach uns zu deinen Nachfolgern. Und Heiliger Geist, mach du uns, die wir dir unser Leben vielleicht bereits gegeben haben, immer wieder bewusst, dass du unser Herr und Retter bist. Dass du durch uns wirken willst Und dort, wo wir müde und träge geworden sind, da verpass uns doch ab und zu mal einen Tritt, dass wir wieder in Bewegung kommen. Amen.
Ich suche deine Ruhe, fern vom Gedöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und die versöhnt zu leben. Denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast dir für mich als Illusionen dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir.
Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, Lobt mit mir die Größe des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller seiner Not. Die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jeden, der auf ihn vertraut, wird vergeben.
Wir wollen gemeinsam beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du in unserem Herzen das Ruder übernimmst, Herr, und dass du uns führst, Herr. Und wir wollen dir danken für diesen Sonnentag und für dieses tolle Wetter, was wir im Moment haben dürfen wieder. Dass unser Herz aufgeht von der Sonne und auch jetzt von deinem Wort, Herr. Und wir bitten dich jetzt, und ich bitte euch, dass wir jetzt das Vaterunser gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wenn ich zweifel und kämpf mit mir, wenn ich falle, bleibst du doch hier. Deine Liebe trägt mich durch, du bist mein Halt in der rauen See. Oh, du bist mein Halt in der rauen See. Auch im Schweigen bist du stets da, in den Fragen bleibt dein Wort wahr. Deine Liebe trägt mich durch, du bist mein Halt in der rauen See. Oh, du bist mein Halt in der rauen See. Sei mein Licht, du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schau auf dich. Oh, sei mein Licht, du gibst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Oh, 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 oh. Bis ans Land, oh, 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 oh. Bis ans Land, oh, 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 oh. Bis ans Land. Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt, ich geh vorwärts und mein Herz singt. Gottes Liebe trägt mich durch, du bist mein Halt in der rauen See. Oh, du bist mein Halt in der rauen See. Sei mein Licht, du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schau auf dich. Oh, sei mein Licht, sei mein Licht. Du gabst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Oh, bis ans Land. Oh, bis ans Land. Oh, bis ans Land.
Ja, ich würde euch gerne in diesen wunderschönen Tag entlassen, und zwar unter dem Segen Gottes. Unser Herr Jesus Christus, er segne dich und er bewahre dich. Er behüte dich und er trage dich an jedem Tag. Er schenke dir Kraft, ihm immer wieder Ja zu sagen und ihm nachzufolgen. Und er halte immer seine behütende Hand über und unter dich. Amen.